Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde und liebe Familie.
Ich bin Jana.
Und ich bin Rahel.
Und wir werden euch heute durch diesen wundervollen Gottesdienst geleiten. Und vorher wollen wir euch erstmal unser Crew vorstellen. Also alle, wer mitgewirkt hat bei uns und wer zu uns gehört, die erkennt ihr erstens einmal an all den Kronen. Und vorher wollen wir noch jemanden ganz besonders ehren, der uns die letzten 2 Jahre das alles gelehrt hat, was wir jetzt gelernt haben. Und jetzt bitten wir erstmal Lutz und David aufstehen, bitte. Und einen riesen Applaus für sie. Ja. Und dann wollen wir noch wen anders Besonderes ehren. Also ist heute ein besonderer Tag für jemanden.
Ja, wir haben nämlich heute eine Queen unter uns, die heute Geburtstag hat.
Wir bitten einmal Lina aufzustehen.
Dann wollen wir einmal den Rest unserer Crew kurz vorstellen. Julia, bitte einmal aufstehen. Maria. Anastasia. Finn. Simon. Und nochmal Finn. Ja, also heute ist einiges anders. Vielleicht habt ihr das schon daran gemerkt, dass wir nicht im Gemeindehaus sind, sondern im Universum hier. Und wir haben den Gottesdienst für euch heute gestaltet und wir hoffen, dass es euch gefällt. Und ja, viel Spaß dabei. Also, wir werden euch eine kleine Geschichte vorlesen und es wäre gut, wenn ihr aufmerksam zuhört, da wir gleich noch ein kleines Rätsel zu dieser Geschichte haben. Vor vielen, vielen Jahren standen die Israeliten unter der Herrschaft der Ägypter. 400 Jahre lang durften die Ägypter alles mit ihnen machen, was sie wollten. Das fanden sie ziemlich unfair, weswegen sie Mose und Aaron zum König, dem Pharao, schickten. Der Pharao ließ sie nicht ziehen. Darum schickte Gott 10 schwere Strafen. Zuerst wurde alles Wasser in Ägypten in Blut verwandelt. Da hatten die Menschen nichts mehr zu trinken. Dann kam plötzlich eine Riesenmenge Frösche, an die 100.000 Millionen. Sie sprangen in die Häuser und kamen überall hin, in alle Räume, in jedes Zimmer, auf die Speisen und in die Betten. Die Menschen hatten nirgends Ruhe vor ihnen. Da bekam der König es doch mit der Angst zu tun. Er ließ Mose und Aaron rufen und sagte: Ich werde das Volk Israel ziehen lassen, aber erst seht zu, dass die hässlichen Frösche verschwinden. Mose war sehr froh. Er betete zu Gott und alle Frösche starben. Als aber die Strafe vorbei war, hatte der König keine Angst mehr und sagte: Ich habe zwar versprochen, das Volk Israel ziehen zu lassen, aber ich tue es doch nicht. Das ganze Volk muss hier bleiben. Darum kam alsbald eine neue Strafe. Der Staub verwandelte sich in Mücken. Die stachen die Menschen und ließen auch den König nicht in Ruhe. Dann kam auch noch Stechfliegen in großen Schwärmen heran. Die stachen noch viel schlimmer und die Menschen wussten nicht, wohin sie sich verkriechen sollten. Wieder versprach der König, er werde das Volk Israel ziehen lassen. Doch als die Strafe vorbei war, tat er es wieder nicht. Da wurde es noch schlimmer in Ägypten. Und das war des Königs eigene Schuld. Alle Tiere wurden krank. Die Kühe und die Schafe starben in Massen. Nur die Tiere des Volkes Israel blieben gesund. Auch die Menschen in Ägypten wurden krank. Sie bekamen auf ihren Körpern große Geschwüre, die fürchterlich schmerzten. Dann begann es zu hageln. Hagelkörner, so dick, wie sie die Menschen noch nie gesehen hatten, fliegen vom Himmel herab und schlugen alles kaputt. Das Korn wurde niedergewälzt, die Blätter von den Bäumen gerissen, die Blüten geknickt und die Menschen, die draußen waren, wurden von den Hagelkörnern erschlagen. Aber der König gehorchte immer noch nicht. Da wurde es noch schlimmer. Es kamen Heuschrecken. Das waren zwar kleine Tiere, Insekten, die fliegen und springen konnten, aber sie kamen in Scharen, in Schwärmen, in ganzen Wolken angeflogen. Es wurde dunkel davon, so viele Heuschrecken waren in der Luft. Sie ließen sich auf das Land herabfallen und fraßen alle Blätter auf und alle Blüten und alles Gras. Das Land wurde ganz und gar kahl gefressen. Aber noch immer gehorchte der König nicht. Da wurde es plötzlich dunkel, ganz dunkel. Man konnte keine Handbreit mehr vor den Augen sehen. Es war mitten am Tag, aber die Sonne schien nicht mehr und es sah aus, als sei es Nacht. 3 Tage dauerte die Finsternis. Die Menschen saßen ängstlich beieinander und wagten nicht, nach draußen zu gehen. Und der König saß voller Furcht in seinem Palast. Aber das tun, was Gott von ihm forderte, das wollte er immer noch nicht.
Da kam die letzte Strafe, und die war die allerschlimmste. Es war an einem Abend. Die Menschen in Ägypten gingen wie immer schlafen. Sie wussten ja nicht, was in dieser Nacht geschehen würde. Aber bei den Menschen des Volkes Israels ging niemand schlafen. Im Gegenteil, dort zogen sie sich erst richtig an. Und alles, was sie auf der Reise mitnehmen wollten, packten sie ein. Sie waren zum Auszug bereit. Sie mussten bereit sein, denn Gott hatte zu Mose gesagt, in dieser Nacht müsse das Volk ausziehen in das schöne Land Kanaan. Aber zuvor müssten sie sich alle noch um den Tisch setzen und etwas essen. Die Mütter in jedem Haus hatten Kuchen gebacken und die Väter in jedem Haus hatten die Böckchen geschlachtet. Der Kuchen und das Böcklein wurden als Speise auf den Tisch gestellt. Es ging zu wie bei einem Fest. Und es war ja auch ein Fest, denn in dieser Nacht sollten sie frei werden. Sie feierten das Fest der Befreiung. Aber was tat der Vater jetzt? Er nahm das Blut des Böckleins und ging damit nach draußen. Dort strich er das Blut an die Pfosten der Tür, zur linken und zur rechten und oben auch ein bisschen. Alle Väter taten das. Alle Türen des Volkes Israel wurden rot von dem Blut. Dann wurden die Türen geschlossen. Es wurde Nacht. Und in dieser Nacht kam die letzte Strafe. Da geschah etwas Schreckliches. Es kam ein Engel vom Himmel hernieder, er ging durch alle Straßen, er kam in alle Häuser. Und überall, wo er hinkam, starb der älteste Sohn. Der lag plötzlich tot in seinem Bett. Der Engel kam auch in den Palast des Königs. Er kam zu allen Ägyptern. Er kam schließlich auch zu den Häusern des Volkes Israels. Diese Häuser waren nur klein und baufällig. Aber der Engel hätte ganz gewiss hineinkommen können, aber er tat es nicht. Denn wenn er an einer Tür kam, das Blut sah, dann ging er vorüber. Das hatte Gott ihm so gesagt. Wo er Blut sehe, an einer Tür, da solle er nicht hineingehen. Das Blut hatte Israel gerettet. Dann ging der Engel wieder zurück in den Himmel. Er hatte sein Werk getan. Und das Volk Israel feierte ein Fest, das Fest der Befreiung. Aber die Ägypter, die feierten kein Fest. Die weinten schrecklich, denn in jedem Haus gab es einen Toten. Und sie wussten sehr wohl, warum das so war. Sie wussten, es war ihre Schuld und die Schuld ihres hartnäckigen Königs. Sie bekamen große Angst. Auch der König bekam große Angst. Sein ältester Sohn war auch unter den Toten. Er rief, lass das Volk Israel weggehen. Da kamen die Ägypter in Scharen herbeigelaufen und brachten den Israeliten viele schöne Dinge aus Gold und Silber. Hier, riefen sie, das alles sollt ihr haben, wenn ihr nur schnell fortgeht. Als es dann Morgen wurde, machten sich das Volk Israel auf den Weg mit seinen Kindern und seinen Kühen und seinen Schafen und mit den vielen schönen Dingen, die sie bekommen hatten. Jetzt ging es endlich fort in das Land Kanaan.
Ja, also für mich war ja die größte Frage, warum habt ihr euch diese Geschichte nach 2 Jahren biblischen Unterricht für einen Abschluss ausgesucht? So, wenn wir jetzt noch bei Kahoot wären, 3 Antwortmöglichkeiten. Die erste wäre, 2 Jahre BU fällt mir ein wie nichts anderes als 10 Plagen. So, das wäre so die erste Möglichkeit. Nein? Nein? Okay. Bin ich glücklich? Okay. Die zweite, weil es einfach eine Action und coole Geschichte, actionreich und coole Geschichte ist. Teilweise ja. Die dritte Frage oder Möglichkeit wäre irgendwie, weil wir und gerade eure Generation mit einem Haufen von Krisen konfrontiert seid. 3 Jahre Corona, dann kam der Krieg, Klimakrise. Und wir schlittern anscheinend gerade in so eine richtige Finanzkrise rein. Ja, wir haben die Anfänge davon. Ja, ihr wählt die Antwort. Das war nämlich ganz interessant. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Also, hey, es ist Abschluss vom biblischen Unterricht, okay? Ja?
eigentlich so feiern und so. Und jetzt diese wirklich heftig harte Geschichte. Und ihr habt vollkommen recht, das Leben bringt einige Krisen mit sich. So gesellschaftliche, globale, aber auch persönliche und private. Das wisst ihr, das kriegt ihr mit, auch sicherlich in Familien- und Bekanntenkreis und merkt vielleicht schon ansatzweise selber, dass das nicht nur ein Ponyhof ist, das Leben. Und von daher kann ich das wiederum gut verstehen und muss ich sagen, ich schätze das sehr und habe das immer geschätzt, mit euch zusammen zu sein, dass ihr an den echten Fragen dran wart und euch auch dem gestellt habt. Und darum geht's ja auch im biblischen Unterricht, so religionsmündig zu werden. Und Mündigkeit heißt eben auch, sich mit den großen Fragen auseinanderzusetzen, oder? Und das habt ihr gemacht und macht es jetzt hier sogar noch beim Abschluss. Wenn man sich fragt, warum gibt es überhaupt so Strafen Gottes, weitergefasst, warum gibt es überhaupt solche Art von Katastrophen, das müssen nicht immer unbedingt Strafen Gottes sein, dann gibt uns die Bibel an dieser Stelle, also bei den 10 Plagen, so verschiedene Antworten. Die erste Antwort ist, es muss mal klargestellt werden, wer wirklich der Größte ist. In unserem Leben werden wir mit vielen Ideologien und Allmachtsfantasien und scheinbaren Machthabern konfrontiert. Und da können auch manchmal die Eltern zugehören. Manchmal gehören auch die Eltern zu. Und es ist wirklich die Frage nachher, wer hat wirklich die Macht? Was haben wir durch Corona gelernt, unter anderem? Haben wir die Krankheiten dieser Welt im Griff? Weniger, oder? Sind wir die Supergerechten, die Gerechtigkeit in dieser Welt herstellen? Weniger, ne? Also die westlichen Länder haben erstmal sehr, sehr betont für sich gesorgt. Ist so, oder? Ist so. Und was über war, das haben wir dann noch abgegeben. Also in Krisen wird immer wieder auch offenbart, wer hat wirklich Macht und welche Allmachtsfantasien werden als Lügen entlarvt? Ich weiß gar nicht. Mauerfall habt ihr gar nicht mitgekriegt, ne, in eurem Leben, oder? Ja, interessant, oder? Ja, Mauerfall, ne? Und wir haben den Zusammenbruch, also die Generation vor euch hat den Zusammenbruch des Sozialismus miterlebt. So, und ich sag mal, die ganze Farce und auch Lügen dieses Systems wurden damals entlarvt. Und ich werde es nie vergessen, wir hatten damals eine Veranstaltung bei uns in der Gemeinde mit einem externen Prediger. Und der hat prophetisch vorausgesagt, ich habe das als prophetisch empfunden, wir haben gesehen, wie das sozialistische System in ihrer Lüge entlarvt worden ist. Und ich sage euch, auch die Lüge des Kapitalismus wird irgendwann entlarvt werden. Habe ich nie vergessen. Hat damals keiner dran gedacht. Wir kommen jetzt so in Phasen rein, wo wir uns den Kapitalismus weltweit angucken und merken, oh, ob dieses Experiment gut ausgehen wird, mal abwarten. Ihr werdet es wahrscheinlich erleben. Ihr werdet es wahrscheinlich erleben und das wird keine Spaßveranstaltung werden. Es ist immer wieder, gerade durch so Krisen wird offenbart, wer hat wirklich Macht und was ist wirklich Lüge. Wenn man so in diese deutsche Gesellschaft reinguckt, ne, dann sagt uns die Gesellschaft und euch sagt sie irgendwie, arbeitet hart, lernt hart, studiert so lange, wie es geht und dann arbeitet noch härter und verdient so viel Geld, wie es irgendwie geht und so, ne? Ja? Ist das so ungefähr so ganz grob die Richtung? Ja, so ist so ganz grob die Richtung. Gott sagt, lern was, arbeite auch. Aber wenn es dir gegeben ist, heirate und gründe eine Familie. Wird euch keiner in der Gesellschaft sagen. Die wollen uns alle in den Arbeitsprozess reinkriegen. Also ein Kind vielleicht noch maximal, 2, hör auf, ist ein Armutsrisiko, 3, du wirst untergehen. Ist das ungefähr so ganz grob die Botschaft unserer deutschen Gesellschaft? Ja? Ist so ganz grob die... Ist das eine Lüge? Natürlich ist das eine Lüge. Gott sagt, wenn es dir gegeben ist, heirate und hab Kinder. Und arbeite. Ja.
Ah, die Arbeit ist doch kein Selbstzweck. Nur um die Rentenkassen der Generation davor aufrechtzuerhalten. Das ist so eine Lüge. Natürlich würde ich mich freuen, oder? Und die meisten hier, die würden sich auch freuen, wenn sie noch ein bisschen Rente kriegen würden. Aber deswegen müsst ihr nicht bis 34 studieren und mit 38 heiraten und mit 40 das erste Kind kriegen. Es gibt so viele Lügen in unserer Gesellschaft, wo man sich als mächtig und wissend aufspielt und gespielt wird. Und in mancher Krise wird das als Lüge entlarvt und wird gezeigt, da steckte keine Kraft drin. Da war nicht die Macht, sondern Gott hat die Macht. Was hat er in Ägypten gemacht? Also ich greife das nur raus. Jede Plage, die er hervorgerufen hat, dann hat er den Ägyptern und auch den Israeliten gezeigt, wer der Stärkere ist. Also zum Beispiel, bei den Ägyptern gab es einen Gott, der hatte einen Froschkopf. Ja? Und der stand unter anderem auch für Fruchtbarkeit und so. Ja? Was hat Gott gemacht? Gott hat das Ganze, er hat so viele Frösche geschickt. Und mit diesem Überangebot von Fröschen und Fruchtbarkeit gezeigt, was für ein blöder Gedanke. Und er kann diese Lüge entlarven, indem er so viele Frösche schickt, dass es allen nachher aus dem Hals raushängt und sie sich alle ekeln und alle nur noch einen Wunsch haben. Frösche? Nein, danke. Sieh zu, dass sie wieder wegkommen. Dann war ja diese Finsternis. Die Ägypter hatten einen Gott, das war ein Sonnengott. Ne? Sonne ganz, ganz wichtig und wurde angebetet. Was macht Gott? Er schickt mal gerade 3 Tage Sonnenfinsternis, um zu zeigen, wer hat die Macht über Himmel und Erde, über Sonne und Mond, über Tag und Nacht. Da hat er mal ganz klar gemacht, wer die Macht hat an der Stelle. Nicht diese ägyptische Weltanschauung an der Stelle. Und was haben die Menschen gekriegt? Sie haben Angst gekriegt. Weil sie auf einmal merkten, es gibt einen Stärkeren und alles, was wir für wahr und richtig halten, dem wird man gerade hier den Boden entzogen. Die letzte Strafe war die heftigste. Der erstgeborene Sohn wurde getötet. Was steckte dahinter? 2 Sachen. Die Ägypter hatten vor Jahre und Jahrzehnte lang die Erstgeborenen der Israeliten alle umbringen lassen. Und da hat Gott erstmal deutlich gemacht, was ihr getan habt, war falsch. Und jetzt werdet ihr selber erleben. Und ihr werdet selber spüren, wie schlimm und wie falsch das ist. Und das Zweite, was er gezeigt hat, der erstgeborene Sohn des Pharaos, der Erstgeborene, der war, wenn er inthronisiert wurde, Gott gleich. Als Pharao war er Gott gleich. Er war Gott im Land. Hatte zu entscheiden, konnte entscheiden über Leben und Tod. Und auch der Erstgeborene des Pharaos musste sterben. Und Gott hat damit ganz deutlich gemacht durch dieses Gericht, wer hier wirklich das Sagen hat und die Macht hat. Es werden Krisen kommen. Prüft jede Krise, habt da keine Angst vor. Prüft jede Krise, in jeder Krise immer wieder, was ist wirklich wahr und was ist Lüge und was ist falsch. Was erweist sich als wahr und was als falsch. Und von daher, das ist der zweite Punkt, den Gott ja auch erreichen möchte, ist, in jeder Krise sind wir zu dieser Entscheidung herausgefordert. Wir müssen Dinge beurteilen. Corona. Ist Angst ein guter Berater? Ganz schlecht. Die einen, die sind aus Angst, ne, auf die Barrikaden gegangen und wollten gleich irgendwo wo aussiedeln. Und die anderen sind vor Angst in den Keller gegangen, haben sich in Folie gewickelt, ne, und haben gesagt, ich komme erst wieder raus in 3 Jahren, wenn alles vorbei ist. Ist Angst ein guter Berater? In Krisen müssen wir müssen Dinge beurteilen und müssen Entscheidungen treffen. Das ist bei jeder Krise so. Wenn mal bei euch das Geld knapp wird, hoffentlich nicht, dann wird es sehr schnell existenziell. Dann müssen wir Entscheidungen treffen und Dinge in unserem Leben beurteilen. Welche Rolle Geld hat? War ich vielleicht vorher faul? War ich nicht? Ne? Hätte ich vielleicht? Ich muss Dinge beurteilen. Und diese Entscheidung nachher auch umsetzen. Und so war es bei dieser Krise damals auch. Das Volk Gottes
Die Israeliten mussten immer entscheiden, auf wen hören sie jetzt wirklich auf Gottes Stimme? Gerade bei der letzten Plage mit dem Todesengel, der die Erstgeburt da niedermacht, war das ja ganz offensichtlich. Was sollten sie machen? Ihr habt das so schön vorgelesen in dieser Geschichte. Sie sollten als erstes nach Hause gehen, sollten sich mit ihrer Familie drinnen treffen. Dann sollten sie sich für die Reise, sollten sich irgendwie vorbereiten. Dann sollten sie aber auch feiern. Sie sollten essen und trinken. Dann sollten sie das Blut dieses Lammböckchens, was geschlachtet worden ist, an die Tür streichen. Was macht Gott da? Gott gibt ihnen verrückte Sachen mit auf den Weg. Stellt euch mal vor, 9 Krisen hatten sie schon hinter sich. Und jetzt die 10. Was sollen sie machen? Sie sollen essen, trinken und feiern. Und sollen Blut nehmen und über die Tür. Macht das Sinn? Erstmal macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist menschlich gesehen absoluter Blödsinn. Aber Gott hat es gesagt. Und sie haben es gemacht. Jede Krise wird uns herausfordern. In der Corona-Krise, ich greife das nochmal auf, weil es ein bisschen zurückliegt, haben wir uns als Gemeinde entschlossen. Wir haben gesagt, wir werden dem Staat nicht erstmal widersprechen, weil er lässt uns noch Glaubensfreiheit. Halleluja, dass wir so einen Staat noch haben. Halleluja. Aber wir werden uns trotzdem weiter treffen. Nur in kleineren Gruppen. Ganz einfach. Ganz einfach. Und wir haben auch gesagt, wenn sich die besten Freunde aus diesen kleinen, wir sind Gott sei Dank in kleinen Gruppen organisiert. Wir haben unsere kleinen Gruppen, die sich alle 14 Tage treffen und zusammen essen und das Leben teilen und den Glauben teilen. Halleluja. Haben wir eben gesagt, okay, dann machen wir aus diesen kleinen Gruppen eben noch Minigruppen, die treffen sich dann eben. Haben wir uns getroffen? Ja. Hat uns das gut getan? Halleluja. Und was haben wir gesagt? In den Minigruppen darf man sich weiterhin umarmen. Wenn man es möchte. Wer es nicht möchte, der hat Freiheit. Halleluja. Warum? Freiheit. Weil wir nur Gott verantwortlich sind im Letzten. Und Gott gibt uns Freiheit. Ich kann jemanden umarmen, aber ich muss keinen umarmen. Halleluja. Und haben wir uns teilweise umarmt? Die besten Freunde. Haben wir es gemacht? Gemeinde. Hat es uns gut getan? Hat es uns in der Krise geholfen? Ja. Stell dir mal vor, 3 Jahre lang unsere Freunde nicht umarmen. Versteht ihr das? Was soll das denn? Nicht alle. Ich muss nicht jeden Dritten aus der Pommesbude umarmen. Nein, würde ich auch heute nicht machen. Macht nicht viel Sinn. Aber die besten Freunde, die Gott mir an die Seite stellt, um mit ihnen auch im Glauben durchs Leben zu gehen, um Gemeinschaft zu haben, weil genau das sollte das Volk Israel damals sagen, sollten Gemeinschaft haben. Es geht immer um geistliche Gemeinschaft. Es geht immer um Essen und Trinken. Wir machen das, indem wir essen und trinken und indem wir das Abendmahl feiern, oder? Das Abendmahl ist eigentlich damals entstanden. Jesus, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, ihr wisst das, kam es aus dem Passamahl raus. Ist Abendmahl verrückt? Abendmahl ist total verrückt. Was machen wir beim Abendmahl? Ja, wir teilen Brot und wir teilen Saft oder Wein. Aber wir glauben, dass diese Zeichen sind und dass diese Zeichen Kraft haben, weil Jesus seinen Körper für uns geteilt hat am Kreuz. Er hat ihn brechen lassen und er hat sein Blut vergossen. Und da ist, durch sein Blut sind wir gerettet, genau wie dieses Blut des Lammes damals die Leute gerettet hat. Wir glauben das, wir feiern das, wir nehmen das, wir trinken das im Glauben. Ist das verrückt? Das ist eigentlich total verrückt. Aber wenn das stimmt, dass wir durch Jesus gerettet sind und durch seinen Tod und dass er uns gesagt hat, dieses feiert immer wieder das Abendmahl, dann ist es die einzige sinnvolle Sache, die wir machen können. Ist die einzige sinnvolle Sache. Willst du vernünftig sein? Tu es. Mach es. Es wird dich, und das ist der dritte Punkt, es wird dich retten. Krisen helfen uns nicht nur, uns im Glauben zu entscheiden und klar zu werden im Glauben, indem wir in der Krise uns für Gott entscheiden und die verrückten Sachen machen, die er uns aufträgt. Ich sage, wenn die Finanzkrise kommt, ne? Und ich vermute, die wird kommen. Der erste Impuls ist, dass alle ihr Vermögen sichern werden. Meins. Ja? Die Türschlösser werden verstärkt werden. Die Sicherheit ist, das wird alles passieren. Die Security-Firmen, die werden mehr zu tun bekommen. Die werden Leute einstellen. Alles immer ist sofort meins. Ja? Und Gott sagt, ich werde dich segnen und ich werde dich so segnen, dass du davon abgeben kannst. Ich fand das so schön, diesen Impuls heute nochmal für die Ukraine etwas abzugeben. Wir geben ab. Die Finanzkrise wird kommen und wer im Glauben steht, wird immer noch spenden. Und zwar wird er immer noch großzügig spenden und er wird mit Liebe spenden und er wird mit einem fröhlichen Herzen und in Freiheit spenden. Das sind die verrückten Sachen, die wir machen werden. Und dann kommt die Rettung. Das ist ganz interessant, in der Bibel, in dieser Geschichte werden die Israeliten immer wieder auch von diesen Plagen, von diesen Gerichtsstrafen verschont. So, ihre erstgeborenen Söhne sterben nicht. Sie sterben nicht. Wir werden durch den allmächtigen Gott, der Stärkste ist, werden wir gerettet werden. Wir werden auch Krisen erleben. Und teilweise werden sie uns auch betreffen. Aber die Rettung, die heute schon anfängt, ist in Jesus garantiert. Schon heute, das wisst ihr, können wir Kinder Gottes sein, indem wir im Glauben, im Gebet zu ihm kommen und sagen, hier ist mein Leben. Ich gebe dir all meine Fragen, meine Zerbrochenheit, meine Ratlosigkeit, aber ich gebe dir auch meine Hoffnung, meine Sehnsüchte, meine Träume. Ich bringe dir auch meinen guten Willen, den Bösen gebe ich dir auch. Und ich bitte dich, vergib mir und nimm mich an und bring mich in Kontakt mit dem Vater, dass ich ihn wirklich erleben kann und dass ich diese göttliche Kraft erlebe in meinem Leben. Und dann kommt die Rettung schon heute, weil Gott an unsere Seite tritt und wir ihn erleben werden. Und er wird uns vor vielen bewahren und durch anderes wird er uns einfach hindurchführen. Werden uns auch, das Schlamassel wird uns um die Ohren fliegen, aber am Ende des Tages wird er uns durchführen. Und wenn dann der Tod kommt, und er wird kommen für jeden von uns, wird er mit offenen Armen dastehen und sagen, meine Tochter, mein Sohn, komm her, jetzt geht's ins ewige Leben. Und alles, was du gesehen hast, wird noch viel, viel schöner werden. Und all das Schlimme, all die Katastrophen, die werden aufhören. Schluss damit. Wir werden feiern. Wir werden uns freuen. Wir werden Beziehungen leben. Wir werden Spaß haben mit Musik und Schafen und Fußball spielen und keine Ahnung was. Und wenn uns das eine mal gerade genug ist, dann wechseln wir zu dem anderen, weil wir dann keinen Zeitdruck mehr haben. Stellt euch mal vor, ihr Lieben, alle, die ihr so kurz vor der Rente seid. Kein Zeitdruck mehr. Wir machen nur noch die Dinge, die uns gut tun. Hey, ich bin auch dafür. Rettung in der Not. Und all das, das liegt in all den Krisen unserer Zeit drin. Lass uns nicht verzagen. In jeder Krise wird offenbar, wer der Stärkste ist, wer wirklich der Stärkste ist. Lüge und Wahrheit wird offenbar und wir werden zu einer Entscheidung herausgefordert, zu glauben oder Gott nicht zu glauben. Und wenn wir das tun, dann werden wir jetzt schon Rettung erleben und in der Ewigkeit erst recht. Dazu dient jede Krise. Deswegen hat Jesus gesagt, in Lukas Kapitel 21, Vers 28, wenn all diese Schrecknisse, diese Zerrüttungen, diese Erschütterungen, diese Katastrophen, wenn die kommen, dann hebt euren Kopf hoch und seht, Kopf hoch, dass sich eure Erlösung naht, eure Rettung naht. Halleluja. Damit können wir euch ins Leben entlassen. Ist eine super Sache. Super Sache. Habt keine Angst, habt Mut. Trefft die rechten Entscheidungen, glaubt. Bleibt dran. Und ihr werdet die Rettung, diese Erlösung, diese Freimachung, diese Freisetzung Gottes jetzt schon erleben und in Ewigkeit. Amen. Wir bringen jetzt einen Satz zu Ende. Den Anfang, der steht fest, aber das Ende des Satzes, das macht ihr weiter. Also ihr vollendet den Satz. Wir zeigen euch das gleich. Und zwar ist der Satz, wenn Gott der Größte ist, dann, ne? Also, wenn er der Größte ist, wenn er größer als alle Ideologien, Weltanschauungen, Machthaber, komischen Strukturen dieser Welt, Pharaonen, Gottheiten, wenn Gott der Größte ist, dann, soll ich bei dir anfangen? Sehr egal. Dann?
Wenn Gott der Größte ist, steht er über allem, was zwischen Gott und den Menschen steht.
Ich muss noch richtig nachdenken. Du sagst um meinetwillen noch mal richtig, weil das ist so schön.
Wenn Gott der Größte ist, steht er über allem, was zwischen Gott und den Menschen steht.
Dankeschön. Nasti.
Wenn Gott der Größte ist, kann keiner mir was sagen.
Kann keiner dir was sagen letztendlich. Hat er das letzte Wort. Amma.
Wenn Gott der Größte ist, sollte und ist auch der Größte für mich.
Wenn Gott der Größte ist, dann kann ich mit ihm Mauern überwinden.
Jetzt seid ihr dran. Dann steht einfach gerade auf und macht den Satz zu Ende, wenn Gott der Größte ist dann. Dann ebnet er auch die Wege. Ich sag's einfach nochmal, um das damit alle so hören. Dann ebnet er auch die Wege. Wenn Gott der Größte ist dann versorgt er uns immer. Dann habe ich keine Angst. Dann hält er die ganze Welt in seiner Hand. Dann kann ich frei sein. Dann ist alles möglich. Ist mir gar nichts unmöglich. Dann ist mir alles möglich. Dann führt er uns in sein himmlisches, ewiges Leben. Dann hat er die Macht dazu. Dann führt er mich auch durch das tiefe Tal. Dann geschehen auch Wunder. Nehmt den Satz mal mit für euch. Für heute Nachmittag vielleicht, aber auch für die nächsten Tage. Was ist und was wäre vielleicht, wenn Gott wirklich, wenn er wirklich der Größte ist? Vielen Dank, dass ihr das so schön vorbereitet habt. Richtig gut.
Okay, leider ist der wunderschöne Gottesdienst schon vorbei. Es ist sehr schade. Wir hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall und
Gott segne euch mit Freude und Liebe und ich hoffe, dass ihr heute noch sehr schön feiert. Ihr seid entlassen, ihr dürft gehen.